Als Gott zu Abraham gesagt hat, verlass deine Familie, deine Heimat, gib auf das, wo du dich wohlfühlst, wo du willkommen bist. So oder ähnlich hat Gott zu Abraham gesprochen und Abraham geht 700 Kilometer weit. Wir haben letztes Mal gehört, letzten Sonntag, dass Abraham dieser Verheißung und der Führung Gottes vertraut hat. Und wir haben auch gehört, wenn Gott sein Ja zu uns spricht, dann spricht er auch ein Ja zu unserem Leben, zu unserer Zukunft. Und Abraham ist dafür ein Beispiel. Im Neuen Testament wird Abraham ja als der Vater des Glaubens bezeichnet. Und so geht Abraham los, verlässt seine Komfortzone, geht in das verheißene Land. Und was ihm dort ganz schnell passiert, lesen wir gleich in den nächsten Versen. 1. Mose 12, ab Vers 10. Damals brach eine Hungersnot im Land aus. Und Abraham zog nach Ägypten, um dort zu wohnen. Denn die Hungersnot nahm große Ausmaße an. Als sie sich der Grenze Ägyptens näherten, sagte Abraham zu seiner Frau Sarai, du bist eine sehr schöne Frau. Wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, das ist doch seine Frau. Dann wirst du zwar am Leben bleiben, aber mich werden sie töten. Gib dich doch als meine Schwester aus, damit die Ägypter mich gut behandeln und am Leben lassen, weil ihnen an dir gelegen ist. Als sie in Ägypten ankamen, war Sarais Schönheit in aller Munde. Auch die Minister des Pharaos sahen sie und rühmten ihre Schönheit vor ihm. Dieser ließ sie in seinen Harem bringen. Und er machte Abraham ihretwegen viele Geschenke. Schafe, Kühe, Esel, Kamele, Sklaven und Sklavinnen. Aber der Herr bestrafte den Pharao und seinen ganzen Palast mit einer schweren Krankheit wegen Sarai, Abrahams Frau. Und der Pharao ließ Abraham rufen und machte ihm heftige Vorwürfe. Was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du behauptet, sie sei deine Schwester? Sodass ich sie mir zur Frau genommen habe. Hier hast du deine Frau, nimm sie und verschwinde. Und er ließ Abraham und seine Frau mitsamt ihrem Besitz von einigen seiner Soldaten aus dem Land bringen. Also Abschiebung gab es damals auch schon, nicht nur heute. Und sie verließen Ägypten und zogen nach Norden in den Negev. Abraham, seine Frau und Lot und alles, was ihnen gehörte. Abraham besaß große Viehherden und viel Silber und Gold. In Etappen zogen sie weiter bis nach Bethel, an den Ort zwischen Bethel und Ai, wo sie schon einmal ihre Zelte aufgeschlagen hatten. Damals hatte Abraham dort einen Altar erbaut und hier betete er ihn an. Für mich wirft dieser Bericht schon so einige Fragen auf. Und ihr seht, die Fragezeichen, die sind auch bei mir im Hirn immer, wenn ich das lese. Ist denn das noch derselbe Abraham, von dessen Glaubensgehorsam wir gelesen haben, der uns als Vorbild vor Augen gestellt wird? Er soll ja als Segensträger Gottes für alle Geschlechter der Erde ein Stammvater werden. Und nun stellt er alles in Frage, was Gott geplant hat. Er verlässt den von Gott geschenkten Ort, verleugnet seine Frau, bedient sich der Lüge und dies alles nur aus lauter Angst und Sorge um sein eigenes Leben. Alles das passiert, damit er weiterleben kann. Sieht so ein Glaubensheld aus, wie er im Neuen Testament in Hebräer 11 beschrieben wird? Wäre es nicht besser, wenn der Erzähler dieses Berichts, diese Episode einfach so unter den Tisch fallen hätte lassen? Ja. Kann man seinen Menschen verübeln, dass er an Abrahams Leben Anstoß nimmt? Diese Fragen erheben sich bei diesem Bericht, weil Abraham handelt nämlich hier auf eigene Faust und nicht im Willen Gottes, beziehungsweise im Auftrag Gottes. Warum geht Abraham überhaupt nach Ägypten? Das ist schon mal die erste Frage, die sich hier stellt. Ja, der Bericht sagt uns, damals brach eine Hungersnot im Land aus. Und solche Hungersnöte waren in Palästina damals an der Tagesordnung, möchte man fast sagen. Sind immer wieder passiert und wir lesen sogar in der Bibel und auch in außerbiblischen Texten, an ganz vielen Stellen sind Menschen von Palästina nach Ägypten gezogen in diesem Fall mit der Hungersnot. Aber für Abraham war die Situation neu. Er kommt ja aus einer Gegend, die fruchtbar war, dort in Ur, in Chaldea. Da gab es keine Hungersnöte. Abraham kannte das Gefühl nicht, Hunger zu haben. Und vielleicht hadert er ja mit Gott, weiß ich nicht. Aber plötzlich, das gelobte, verheißene Land ist ein Land des Hungerns. Das kann doch eigentlich nicht sein, denkt sich Abraham vielleicht. Aber wir merken, dass wenn Gott uns wohin führt, dass das nicht bedeutet, dass es dort keine Sorgen gibt und keine Nöte. Nur weil wir Christen werden, ist das Leben nicht plötzlich ohne Probleme. Nein, Bedrohungen und Schwierigkeiten bleiben nicht aus. Trotzdem segnet Gott oder will segnen. Und das gelobte Land wird plötzlich zum Hungerland, das Land der Verheißung, zum Land der Enttäuschung. Und Abraham zog nach Ägypten, um dort zu wohnen, denn die Hungersnot nahm große Ausmaße an. Uns ist keine Anweisung von Gott überliefert, dass Gott dem Abraham gesagt hätte, komm, weich mal nach Ägypten aus. Später bei Jakob in 1. Mose 26 finden wir genau diese Anordnung, dass sie nach Ägypten gehen sollen. Hier nicht. Und ein Gott, der sein Volk später 40 Jahre lang in der Wüste gespeist und getränkt hat, der hat doch Mittel und Wege, um seine Verheißung durchzubringen. Aber Hunger tut halt weh. Ich weiß nicht, ob einer von euch das schon mal erlebt hat. Ich weiß es nicht, was Hunger mit einem macht. Aber ich denke, es ist nachzuvollziehen, dass Abraham und seine Familie, er hat ja auch Verantwortung für seine Familie, für die Knechte, für seinen ganzen Haushalt, diesen Ausweg in Ägypten sucht. Und trotzdem, über all dem Verständnis, was man für Abraham aufbringen kann, es geht ihm um sein eigenes Leben. Ja? Und deshalb will Abraham sich auf eigene Faust retten. Er läuft einfach davon, aus dem gelobten Land, in ein Land, das er für noch lobenswerter hält, nach Ägypten. Da ist er nicht der Erste und der Einzige. Und wir erleben das später in der Bibel auch immer wieder mal, dass die Israeliten so nach Ägypten schielen, weil es dort viel besser ist angeblich. Aber ihr wisst ja, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite des Zauns. Ja. Aber ohne Segen Gottes gerät Abraham in eine Sackgasse. Als Abraham über die Grenze nach Ägypten zieht und plötzlich die Fülle und die Leute dort sieht und die Soldaten und alles, wird er sich bewusst, dass es ganz schön gefährlich ist dort in Ägypten. Weil diese attraktive Frau an seiner Seite, da merkt er schon die Blicke der Ägypter. Auch die waren der holden Weiblichkeit nicht unabgeneigt. Und wenn sie erfahren, dass diese Frau, die so schön ist, Abrahams Frau ist, die Sitten der damaligen Zeit waren rau. Und ein rechteloser Ausländer, der den Wünschen im Wege steht, der schnell mal einen Kopf kürzer, wird beseitigt. Und genau das fürchtet Abraham. Und er hat Angst um sein Leben. Tja, was er sich so Schlimmes ausmalt, ist damals gang und gäbe. Das ist also nicht von ungefähr, dass er Angst hat. Also muss er sich was einfallen lassen. Und in seiner Angst, auch in seiner Egozentrik, hat er eine Idee. Und er macht Sarah, seiner Frau, einen Vorschlag. Gib dich doch als meine Schwester aus, damit die Ägypter mich gut behandeln. Ja? Mich, also Abraham soll gut behandelt werden und am Leben lassen, weil ihnen an dir gelegen ist. Bisschen salopp könnte man sagen, Abraham verkauft seine Frau hier, damit es ihm gut geht. Ja, aber ihr müsst euch vorstellen, Abraham ist ein schlitzohriger, orientalischer Nomade. Und was er sagt oder was sie sagen soll, ist ja auch nicht so ganz falsch. Wenn wir nämlich den Stammbaum lesen in 1. Mose 11, dann lesen wir, dass Sarah tatsächlich Abrahams Halbschwester ist. Sie haben zwar nicht dieselbe Mutter, aber doch den gleichen Vater. Also, halb Wahrheit, halb Lüge. Wir können es nehmen, wie wir wollen. Und diese Lüge macht sich bezahlt, denn Abraham fährt nicht schlecht bei dieser Sache. Er wird mit Geschenken überhäuft, er wird ausgezeichnet, wie wir lesen können, er wird richtig stinkereich. Ich hoffe, keiner kommt hier auf die Idee, seine Frau jetzt zu verkaufen. Ne? Heutzutage wird man dann immer reich, das war damals so. Und wir würden auch sagen, sein Verhalten ist nicht wirklich männlich, ja? Weil er in erster Linie auf sein eigenes Leben schaut und sich in den Vordergrund stellt. Aber gut, damals waren Mann und Frau im alten Orient ebenso. Der Mann hat bestimmt, die Frau musste gehorchen und man kann heute nur mehr den Kopf drüber schütteln. Aber völlig unabhängig von dieser Geschlechterfrage, was macht Abraham denn da noch? Er stellt die ganze Heilsgeschichte Gottes auf den Kopf. Die Verheißung, dass aus ihm ein großes Volk wird, die setzt er hier aufs Spiel. Und man hat den Eindruck, als ob der Vater des Glaubens sich dieser Tragweite gar nicht bewusst ist, was er da macht und was er da angerichtet hat. Sarah, die Ahnfrau der von Gott geplanten Heils- und Segensgeschichte im Harem des Pharao. Das stelle man sich mal vor. Ich weiß nicht, was Gott gedacht hat, als er das mitgekriegt hat, was sein Segensträger, seine große Hoffnung da hier anstellt, nur weil er Angst hat. Aber, und das Schöne an diesem Bericht ist eigentlich gar nicht so sehr das, was Abraham hier anstellt, sondern das, was Gott macht. Und lass uns darauf mal einen Blick werfen. Gott schützt nämlich seinen Heilsplan. Es zeigt sich nämlich bald, dass Gott seinen Plan sich nicht von uns Menschen zerschlagen lässt. Und Gott greift ein in die Geschichte. Der Herr bestrafte den Pharao und seinen ganzen Palast mit einer schweren Krankheit wegen Sarai, Abrahams Frau. Gott redet ja nicht nur zu Christen, Gott redet ja auch zu Nichtchristen, zu nicht gottesfürchtigen Menschen, zu nichtgläubigen Leuten. Auch da redet und wirkt Gott. Und Gott gibt dem Pharao zu verstehen, eben mit dieser Krankheit, das ist das, was der Pharao verstehen kann, auch geistlich deuten kann, dass er sich an dem vergreift, was ihm nicht gehört. Und sichtlich erschrocken lässt der Pharao Abraham rufen und er empfängt ihn nicht ohne Grund mit bitteren Vorwürfen. Warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Peinlich. Wir wissen ja nicht, wie der Pharao diesen Schluss zieht und wie er jetzt letztlich drauf kommt, dass Abraham nicht die ganze Wahrheit gesagt hat und ihn angelogen hat. Und für Abraham wird es jetzt richtig brenzlig, richtig gefährlich, den Pharao, den mächtigen Herrscher von Ägypten, zu belügen. Das ist nicht ohne. Und Abraham schweigt. Schweigt zu diesen Vorwürfen und dieses Schweigen ist ein Eingeständnis seiner Schuld. Und dann muss er noch froh sein, so glimpflich aus dieser Geschichte rauszukommen. Vom Militär wird über die Grenze abgeschoben, seinen Besitz darf er behalten, sein Leben auch. Und wohlbehalten kehren sie wieder nach Palästina zurück. Von dem ersten Ungehorsam oder eigenmächtigen Handeln Abrahams, das er aus Palästina nach Ägypten zieht, schaukelt sich die Geschichte auf und Abraham verstrickt sich in immer größere Schwierigkeiten. Und aus der Angst um sein Leben lügt er und gibt beinahe die göttliche Verheißung preis. Was will uns dieser Bericht eigentlich sagen oder welche Fragen wirft er auf? Ein paar Fragen habe ich ja schon genannt. Aber eine Frage ist, warum wählt Abraham bei der Hungersnot die Lösung, die alle anderen auch wählen, dort in dem Land, nämlich nach Ägypten ausweichen? Es ist menschlich verständlich, dass Abraham einfach schaut, wo kriege ich Essen her für meine Leute? Wohin soll ich gehen, dass wir nicht verhungern? Und so wählt er die klassische Lösung seiner Zeit damals. Er tut, was alle anderen auch tun, er geht nach Ägypten. Aber hier beginnt der Kleinglaube von Abraham. Er hatte Angst, im verheißenen Land zu verhungern und kommt eigentlich in immer größere Ängste. Die Frage ist jetzt an uns, welche Lösung wählen wir in schwierigen Zeiten? Ja, es gibt ja viele Möglichkeiten. Es gibt die bequeme Lösung, so wie Abraham. Einfach auswandern oder ignorieren. Oder was ich immer wieder mal gerne mache, aussitzen. Warten, bis sich die Situation verändert. Es gibt aber auch die übliche Lösung, nämlich das tun, was man immer schon gemacht hat. Man greift auf Erfahrungen zurück aus der Vergangenheit und macht, was man halt immer schon gemacht hat. Es gibt natürlich auch verrückte Lösungen in Problemen und Schwierigkeiten, nämlich das tun, was noch kein anderer gemacht hat. Oder man kann auch das Korrekte tun, nämlich handeln nach Vorschrift. Man hat so ein Manual und dann arbeitet man einfach die Punkte ab, die da draufstehen. Oder man kann natürlich auch die richtige Lösung wählen. Natürlich kann eine von diesen anderen Lösungen auch die richtige sein, aber ich zeige euch gleich an einem Beispiel, dass es vielleicht da wirklich manchmal noch einen ganz anderen Weg geht. Es gibt so ein Rätsel, ich bin jetzt kein ganz großer Rätselfreund, aber das hat es mir angetan. Verbinden Sie, ohne den Bleistift abzusetzen, alle 9 Punkte mit der kleinsten möglichen Anzahl von geraden Linien. Sage ich dann eh die Lösung. Also ihr braucht das jetzt gar nicht versuchen auszuprobieren. Aber auch da gibt es mehrere Lösungen. Man kann sich einfach bequem der Fragestellung entziehen und kann sagen, das Rätsel will ich gar nicht lösen, interessiert mich nicht, weg damit. Ja. Man kann natürlich auch auf die übliche Art und Weise rangehen und in 5 Linien lässt sich das nämlich gut lösen. Das sieht dann so aus. Ja, 5 Linien. Ich verrate euch, es geht aber noch besser. Man kann es noch mit noch weniger Linien machen. Aber natürlich die ganz Verrückten, die nehmen vielleicht einen ganz dicken Stift und machen einen dicken Strich einfach drüber. Das wäre dann so die verrückte Lösung. Oder so die ganz akkuraten, korrekten, die gucken im Lösungsbuch nach, wie das denn geht. Aber die eigentliche Lösung, und die geht tatsächlich in 4 Linien, sieht so aus. Und dazu muss man die Grenzen seiner Sichtweise erweitern. Ja, man muss aus diesem Quadrat, das durch die 9 Punkte hier definiert ist, einfach drüber hinausfahren. Das ist ja auch nicht verboten von der Angabe her. Man muss einfach ein Stückchen rausfahren und dann kann man es tatsächlich 1, 2, 3 in 4 Strichen lösen. Und das ist genau das, was Gott machen will, wenn wir in Schwierigkeiten geraten. Er möchte unseren Blick erweitern auf die Möglichkeiten, die er hat, und auf seine Gedanken lenken. Und dann kommen wir auf eine Lösung, die eine ganz andere ist, aber dann vielleicht doch die richtige. Ja? Ohne dass ich im Lösungsbuch nachschauen muss, ohne dass ich einen dicken Stift nehmen muss, ohne dass ich vielleicht das Problem einfach zur Seite schiebe und gar nichts mache, wird schon irgendwann mal passieren. Ja? Also, warum wählt Abraham bei der Hungersnot die Lösung, die alle wählen? Es gäbe vielleicht noch andere Lösungen. Gott hätte vielleicht noch was anderes gehabt für ihn, wenn sie da geblieben wären. Aber das hat Abraham natürlich nie erfahren. Eine zweite Frage. Warum erzählt Abraham dem Pharao nur die Halbwahrheit und vertraut nicht auf Gottes Verheißung? Das mag vielleicht so ein bisschen in der Persönlichkeit des Abrahams liegen und auch in der Kultur, aus der er kommt, weil man weiß von diesen Beduinenvölkern damals, dass sie sich rühmen, wenn ihnen durch Lüge gelingt, eine tödliche Gefahr abzuwenden. Das war so ein, ja nicht eine Art Wettbewerb, aber zumindest so eine Art Stolz. Also ich schaffe das, wenn ich schwindle, dann komme ich überall durch. Solche Leute soll es heute auch noch geben, die durchkommen mit Schwindeln. Wir lesen immer wieder mal in den Nachrichten von irgendwelchen Leuten, bei denen das gelingt, dass sie einer gerichtlichen Strafe so vermeiden können, indem sie die Halbwahrheit sagen. Abraham hat ja nicht gelogen. Ja, im strengsten Sinne, Abraham hat nicht gelogen. Aber er hat nicht die ganze Wahrheit gesagt. Und ihr Lieben, diese Halbwahrheiten sind gefährlich im Glauben und im Reich Gottes. Es ist nämlich ein Mittel, das Satan immer wieder einsetzt, um uns zu Fall zu bringen. Und das hat er von Anfang an gemacht. Schaut mal. Gott hat gesagt zu den Menschen im Paradies, nicht von allen Bäumen dürft ihr essen. Und was sagt die Schlange, also Satan? Von allen Bäumen dürft ihr nicht essen. Er verschiebt nur dieses eine Wort, nicht, in dem Satz. Und schon ist es passiert. Und schon fallen Adam und Eva auf die Schnauze. Und wir mit ihnen. Denn dieses Tun von Adam und Eva hat Auswirkungen bis heute und bis Jesus wiederkommt. Die Halbwahrheit ist der erste Schritt zur Lüge, mit der der Mensch die Gemeinschaft mit Gott verliert. Wir lesen im Paradies in dem Bericht, dass dann plötzlich der Mensch sich anfängt, vor Gott zu verstecken und sein eigenes Leben leben will ohne Gott und Gott ihn suchen gehen muss. Wer den Segen Gottes gegen seine eigene vermeintliche Klugheit ausspielt und seine Gerissenheit, ja, der rutscht aus dem Gehorsam ins Zwielicht des Ungehorsams. Und genau das erlebt Abraham dort in Ägypten. Und dann zum Schluss noch die für mich größte Frage, warum kommt Abraham so ungeschoren aus der Geschichte wieder raus? Es ist ja eigentlich eine Frechheit, was da passiert. Abraham lässt sich für seine Schwester bezahlen und als er Ägypten verlassen muss, darf er das sogar noch mitnehmen. Als unermesslich reicher Mann verlässt er Ägypten. Man könnte ja fast meinen, wenn wir uns falsch verhalten, wenn wir sündigen, dann werden wir belohnt. Wenn wir die Geschichte nur auf diese eine Tatsache reduzieren, dann werden wir ihre Tragweite nicht verstehen. Denn es geht Gott ja tatsächlich um den Heilsplan, um seinen Plan. Und in Vers 17 gibt es ein göttliches Aber in diesem Bericht, mit dem sich Gott einschaltet Und er lässt nicht zu, Gott lässt nicht zu, dass seine Verheißung verschleudert und sein Plan durchkreuzt wird. Auch der Pharao, der mächtige Herrscher, ist unter Gottes Gewalt. Das ist eigentlich das, was in der Geschichte der Hauptaspekt ist, der Hauptpunkt. Und selbst das mangelnde Vertrauen von Abraham, der sich versucht, mit seiner Klugheit da rauszuwinden und in Gefahr läuft, alles zu verderben, selbst der kann Gott nicht daran hindern, seinen Zielen treu zu bleiben, seine Verheißung letztlich zu erfüllen. Gott steht für unser Heil. Und das zieht Gott durch. Bis heute. An welcher Stelle hat Abraham denn bemerkt, dass er sich verrannt hat? Darüber könnte man jetzt ein bisschen spekulieren. Aber wo ist so der Punkt, wo Abraham plötzlich gemerkt hat, ups, ich habe was falsch gemacht? Vielleicht als der Pharao seine Halblüge aufdeckt, wie auch immer, wir lesen, dass Abraham zu Gott zurückfindet. Denn am Schluss erfahren wir noch Abrahams Rückweg. Er zieht auf demselben Weg zurück. Es drängt ihn genau an derselben Stelle, an der ihn Gott schon einmal gesegnet hat. Dorthin geht er, nach Bethel. Und es muss geradezu so ein Eilmarsch gewesen sein. Also der zeitliche Abstand, der hier berichtet ist, da müssen die ordentlich unterwegs gewesen sein. Also man könnte fast sagen, Abraham verlässt panikfluchtartig Ägypten. Und dann heißt es in Kapitel 13, 3 und 4, in Etappen zogen sie weiter bis nach Bethel. Damals hatte Abraham dort einen Altar erbaut und hier betete er den Herrn erneut an. Abraham zieht es zurück an die Stelle, wo ihm Gott schon mal begegnet ist. Und vielleicht ist das eigentlich der zentrale Punkt. Wenn wir eine Lösung wählen in Schwierigkeiten, in Herausforderungen, denen wir nicht gewachsen sind und alles Mögliche probieren, um da durchzukommen, dass wir vielleicht den Weg wieder dorthin gehen, wo uns Gott schon mal begegnet ist. Und dort Gott anbeten. Und dort neu beginnen und neu starten. Die Geschichte von Abraham soll uns nämlich Mut machen. Bei all den Fragen, die sich da aufwerfen, bei all den ungelösten Fragen und Halbantworten, die ich versucht habe, hier zu finden. Die Geschichte von Abraham soll uns Mut machen, dass unsere Irrwege, unsere menschlichen Vorstellungen und Absichten immer noch einen Gott haben, der drüber steht. Und zwar einen gnädigen Gott. Und der gnädige Gott schaut drauf, dass er mit uns zu seinem Ziel kommt. Und deshalb eben diese Ermutigung, so wie Abraham, wieder dorthin zu gehen, innerlich, vielleicht auch äußerlich, wo Gott dir schon mal begegnet ist. Und dort neu anzufangen. Denn Gott will mit uns, so wie mit Abraham, an sein Ziel kommen. Amen.